Hey Benny.
Hallo.
Willkommen Tim. Zur Folge 199. Sie wird schief.
Sie wird schief und schräg.
Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr warum. Falls nicht, Pech gehabt. Hört doch die andere Folge auch nochmal an. Wir bieten viel Content.
In der letzten Folge oder insgesamt?
Generell, aber in der letzten Folge ganz besonders.
199 Folgen, jetzt schon mit dieser.
Nein, ich kann es erzählen. Wir sind direkt im Anschluss. Ach man, die tat mir so leid. Die Leute, die auch keinen Bock auf Jahresrückblick haben, so wie ich.
Die jetzt draufgeklickt haben wegen des Titels dieser Folge und schon wieder völlig in die Irre geführt wurden.
Wie heißt die? Wissen wir noch nicht, ne? Wir
haben keine Ahnung.
Lass das später nochmal drüber sprechen. Ich habe so viele Themen, die ich mir schon wieder aufgeschrieben habe und deswegen wollte ich gerne diese Folge noch machen. Ich habe schon ein bisschen ins Glas geschaut.
Ich nicht.
Du nicht, aber du hast eben schon geleilt bei deinem veganen Bier, hätte ich fast gesagt. Was ist das?
Carlsberg 0,9%.
Wo steht, tatsächlich?
Wirklich gar kein Alkohol.
Gar nicht, 0,0 ist nix.
Ziemlich gut geschmeckt.
Ja?
Besser als Jeverpfann.
Okay, aber das ist auch Jeverpfann Zitrone, was da steht.
Das habe ich aber schon vor ein paar Wochen getrunken.
Du hast dein Leben offensichtlich im Griff.
Ich kriege alle paar Wochen ein alkoholfreies Bier und das sammelt sich dann hier.
Ich habe das Gefühl, es ist pointless, dich jetzt zu fragen, wie es dir geht.
Ja, ist es.
Deswegen lasse ich das mal. Und ich steige direkt ein. Und zwar war ich vor einer Woche oder so beim Fest und Flauschig Weihnachtszirkus.
Mhm.
10 von 10 in der Barclays Arena.
Mhm. Und 10 von 10? Warum 10 von 10?
Weil das der 10. Weihnachtszirkus war.
Ach so.
Und 10 von 10 wegen.
Es gibt die jetzt seit 10 Jahren?
Nee, den Podcast?
Ja.
Länger.
Ach ja, ja, das war ja vorher auch noch.
Bei Sanft und Sorgfältig.
Und so, ja.
Genau. Und da habe ich zwei Dinge zu erzählen. Also das war ausverkauft, Barclays Arena. Also ich weiß gar nicht, wie viele reinpassen, wenn da Sitzplätze sind. 13.000 oder so.
Mhm.
Viele Menschen auf jeden Fall.
War das eine richtige Tour?
Nee, das war nur einmalig im Jahr.
Das ist ja diesmal in Hamburg oder ist es immer in Hamburg?
Nee, das ist immer an unterschiedlichen Orten. Okay. Das ist das zweite Mal in Hamburg gewesen. Die waren schon mal in der Sporthalle. Die waren auch mal im Naturkundemuseum in Berlin und mal im Zirkus Roncalli-Zelt. Also unterschiedliche Orte. Und das ist ja immer mit so einem Spenden-Ding verbunden.
Ja, ja. Haben Sie nicht irgendwie einen Rekord gehabt dieses Jahr oder so?
Ja, das ist noch nicht fertig. Das geht noch bis Ende Januar. Okay. Also die sind jetzt schon bei 1,5 Millionen oder so. Also schon ganz ordentlich, was da zusammenkommt. Aber die haben auch die ganzen Einnahmen, die quasi aus der Barclays Arena, wo Jan Böhmermann meinte, es wäre schon auf jeden Fall ein sechsstelliger Betrag allein durch die Kartenverkäufe.
Hast du auch noch was darüber hinaus gespendet?
Na klar, mache ich jedes Jahr. Naja, jedenfalls war ich da. Und ich habe eine Sache beobachtet. Ich glaube, von diesen 13.000 Menschen waren mindestens 12.980 weiß.
Ja.
Warum ist das wohl so?
Oh Mann, darüber habe ich schon so oft nachgedacht. Meine Frau und ich sind ständig in irgendwelchen Situationen, wo wir denken, wie krass ist es eigentlich, dass die hier alle weiß sind.
Ja. Aber woran liegt das? Es ist ja nicht so, dass es ein exkludierender, also thematisch exkludierender Podcast ist. Es wäre, als würden wir so eine Geschichte machen.
Ja, aber wir sind halt
und bei
auch
uns würden
weiß.
Wahrscheinlich auch einfach nur Weiße kommen.
Ja.
Why?
Oh, das ist, glaube ich, eine schmerzhafte und schwierige Frage, wo wir jetzt noch ein paar mehr kluge Leute bräuchten, um die wirklich angemessen zu beantworten. Wir haben darüber schon manchmal nachgedacht, was ist eigentlich die Verantwortung von einer Person selbst, auch vielleicht in seinem eigenen Umfeld für mehr Diversität zu sorgen? Wie geht man eigentlich auf andere Leute zu? Was für Freunde sucht man sich eigentlich aus? Was für ein Publikum irgendwie auch durch seine Themen und das, worüber man redet oder was man repräsentiert? Bleiben Communities unter sich und suchen sich auch Leute, die sie selber besser repräsentieren können? I don't know. Du kannst es nicht nur bei Sachen, du kannst es bei Kulturveranstaltungen beobachten. Du kannst es bei irgendwelchen Angeboten für Kinder und Jugendliche beobachten. Es ist so krass, wie doll das ausgrenzt. Also faktisch, nicht ausgrenzt, aber wie doll da faktisch eine Grenze besteht.
Ja. Also es ist ja explizit nicht ausgrenzt, sondern es ist ja eine natürliche Verteilung.
Darüber habe ich ja schon mal geredet, als wir über den Dom geredet haben. Ich gesagt habe, dass das Positive am Dom ist, dass das wirklich ein Volksfest ist, dass sich da wirklich alle begegnen. Und das hat man bei manchen Sachen so. Aber ich glaube, dass das ein Problem ist.
Aber was kann man dagegen
tun? Da sitzen ja nicht nur 18.000, was du auch immer gesagt hast, 13.12, also 99%, sondern das sind auch noch alles Leute, die sich selber als antirassistisch, als offen, als liberal, als tolerant einordnen würden. Denn das ist das Publikum von Fest und Flauschig, das tickt so. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass du da irgendwo im weiß ich nicht, Schützenverein oder im CSU-Bierzelt sitzt.
Nee, das meine ich ja. Es gibt ja eigentlich keine Barrieren, es gibt ja keine Grenzen. Ja,
aber es ist auch noch ein Mindset der Leute, die sich vielleicht eigentlich das, weiß ich nicht, wünschen würden, dass es diverser wäre, keine Ahnung.
Ich meine, es könnte ja auch ein Safe Space sein, zum Beispiel, wenn Menschen das so wahrnehmen würden.
Ja, aber vielleicht sind einfach Olli Schulz und Jan Böhmermann nicht die Leute, die
diese Person ansprechen. Finde ich so interessant, woran das liegt. Also ich würde es einfach gerne verstehen. Ich will das gar nicht bewerten, sondern das ist einfach nur...
Vielleicht sind sie nicht nur qua Phänotyp nicht repräsentant, sondern auch durch das, worüber und wie sie über die Sachen reden.
Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich. Aber das würde ich halt so gern verstehen. Aber wir werden es nicht klären können. Wir sind nicht Aladin Elmer Falani.
Sind wir nicht.
Sind wir nicht. Leider nicht.
Ich habe übrigens.
Ich wäre, glaube ich, ganz gern. Ich wäre der Typ gern. Ich wäre das gern.
Das ist ein Typ, der man gerne sein kann, finde ich auch.
Ja. Auch wenn der
smart, 10 Jahre souverän, sympathisch. Ist
oder, nee, nicht 10 Jahre.
Klug,
ich bin bald 40.
Ich habe übrigens einen kleinen Feldversuch gemacht und renne die ganze Zeit durch die Stadt und frage alle Leute, ob sie Bo Burnham kennen.
Und?
Niemand
kennt ihn, ne?
Das ist unfassbar. Ich kann das nicht begreifen.
Ich hab's geahnt. Ich bin so froh. Ich fühle mich so validiert.
Ja.
Gut.
Ja, ich bin da einer ganz falschen Spur aufgesessen.
Weiß du hattest aber auch noch nie was von Labubus gehört.
Vielleicht liegt es auch an Deutschland. Doch, hatte ich. Aber habe ich vergessen, weil es so irrelevant ist.
Naja.
Ja.
Aber eine andere Sache muss ich noch von diesem Abend erzählen.
Also war es denn gut?
Ja, genau. Die war ist wie immer bei den Live-Veranstaltungen nicht so.
Aha, wo also, liegt das?
Ich glaube, das Format Podcast einfach nur als Podcast ist nicht hallengeeignet. Oh. Oder vielleicht auch generell nicht vorführungsgeeignet. Man muss darüber, also natürlich machen die auch nicht nur das. Und die hatten auch zum Beispiel Bosse hat da irgendwie einen Song gespielt. Und die hatten halt verschiedene Gäste und Gästinnen. Und ein Gast, als ich den gesehen habe, wurde ich plötzlich ganz glücklich. Und ich wusste nicht, dass gerade ein tiefes inneres Bedürfnis befriedigt wurde. Ich wusste nicht, dass ich das hatte, aber plötzlich, und das war auch eine Überraschung für Jan Böhmermann, die Olli Schulz heimlich organisiert hat, kam Otto auf die Bühne und hat ein bisschen mit seiner Gitarre gespielt und Lieder gesungen. Ja. Denen lügen nicht. Ja. Und 13.000 Leute haben mitgesungen. Und ich war so tief berührt und wusste, ich bin so glücklich. Der Mann ist 77 Jahre alt. Ja. Der wird auch nicht mehr so lange haben. Ja. Und ich werde ihm garantiert niemals, ich würde nicht zu einer Live-Show
gehen. Tolle Überraschung.
Aber es ist eine richtig tolle Überraschung. Ich war so verbunden mit meinem inneren Kind, weil meine Eltern hatten so diese Platten. Ich habe die als Kind immer gehört und ich fand das so witzig. Und es gab Otto die Show, also im Fernsehen.
Otto der Film, Otto die Show.
Genau.
Die Serie hieß es.
Otto die Serie, genau. Otto die Serie. Ich habe das geliebt als Kind.
Plörbräu. Mit Plörbräu ist der Tag im Arsch. Und die Sonne geht unter, Plörbräu kommt hoch.
Und eigentlich muss man sagen, Otto ist insofern nicht gut gealtert, weil der ist ja immer noch aktiv, ne? Der ist ja nicht, ich glaube, vorletztes Jahr noch auf Tour gegangen. Und der macht einfach genau dasselbe wie damals. Und das ist aus heutiger Perspektive so ein bisschen. Oh.
Und der war ja wirklich, wirklich ein irrer Kreativer. Der hat die ganz frischen Sachen neu gemacht.
Genau.
Der hat irgendwie Comedy gemacht, dass er irgendwo im Landesparlament, irgendwo in Kiel oder so aufgestanden ist und da performt hat, ohne Publikum sozusagen. Und Fragen gestellt hat, die aber irgendwie Show waren. Und hat super Sachen aufgestoßen und im Fernsehen Dinge gemacht, die man vorher nie gesehen hat. Also das war ein richtig kreativer Kopf. Ich glaube aber, er hat damals, mit jemandem zusammengearbeitet, mit dem Robert er dann nicht mehr zusammengearbeitet hat. Und da ist, glaube ich, viel verloren gegangen.
Das mag sein. Und er ist halt, der hat sich auch auf gar keinen Fall weiterentwickelt. Mhm. Der macht immer
so. Nein, der wurde dann so erfolgreich bundesweit, dass er dann diese Welle krass geritten ist mit seinen Olifanten und seinem lustigen Gang und so.
Ja. Das, also das Neueste, das was für ihn dazu gekommen ist, ist die Synchronstimme von Sid bei Ice Age zu sein.
Und dann hat er viele Synchronsachen noch gemacht. Und auch so Filme gab es ja noch irgendwie sieben Zwerge im Wald.
Ja, genau, der Wald ist nicht genug. Der Wald ist nicht. Ganz guter Titel, muss man sagen. Aber wahrscheinlich kein guter Film, ich habe ihn nie gesehen. Aber also ich habe den auch aus den Augen verloren, aber dadurch, dass ich da so eine kindheitliche Verbindung zu hatte,
also,
war schön, und der war auch nicht so gut.
Ne? Eine ehemalige Kollegin von mir kennt den privat und sagt, dass das der sweeteste, tollste Mensch ist, den man sich vorstellen kann. Die redet das immer nur mit auch. Ganz viel Herzenswärme von denen.
Das glaube ich auch.
Was meinst du, war nicht so gut?
Also eher als
ach so.
Performance, wenn man jetzt nur, wenn man keine Nostalgie hat. Und
also, naja.
Ich habe das an meiner Frau gesehen. Die hat keine Verbindung zu Otto und die war schon ein bisschen befremdet.
Also, ja gut. Ich habe aber vor nicht allzu langer Zeit nochmal alte Sketche von ihm gesehen auf YouTube und so. Und da waren wirklich witzige Sachen dabei, die auch heute noch, wo ich sagen würde, das hat so Qualitäten von Mr. Bean oder so manchen anderen Sachen, die wirklich richtig lustig, gute Comedy.
Ja.
Kannst du heute noch gucken.
Aber er ist halt so ein, nicht One-Trick-Pony, sondern so ein, keine Ahnung, 50-Trick-Pony, aber es sind immer dieselben 50 Tricks
seit Er hat es einfach verstärkt. Das ist, glaube ich, die positive Resonanz hat ihn einfach die Sachen, die funktioniert haben, vereinfachen und verstärken lassen.
Ja, und ich glaube, er ist jetzt auch, glaube ich, vom Kopf her nicht mehr ganz. Also da,
er malt ja ganz viel, der hat eine Ausstellung.
Ja, ich weiß. Also das war auf jeden Fall ganz schön und das hat mich richtig tief berührt.
Otto.
Das wollte ich einmal teilen.
Ich war auch bei einer, bist du damit durch?
Ja.
Ich war auch bei einer Veranstaltung, die mich sehr berührt hat und über die ich viel nachgedacht habe, nämlich im Weihnachtstheater in Bremen, ich möchte sagen Kindertheater, aber es war eigentlich nicht nur es war ein kindergeeignetes Theater. Wunderschönes Theater, also das Haus auch, am Goetheplatz in Bremen. Und dort wurde aufgeführt Die unendliche Geschichte.
Schön.
Hast du gelesen und gesehen?
Ja.
Ich auch, aber super lange her. Und es war nicht nur eine wirklich schöne Inszenierung, die ich finde, das Stück super gut auf den Punkt gebracht habe. Was man, worüber ich nicht nachgedacht habe, das vorher, weil ich dachte, wie machen die das im Theater? Geht das eigentlich? Das geht sehr gut, weil du ja diese Gleichzeitigkeit hast von den beiden Welten. Ich weiß nicht, müssen wir erzählen?
Ja, man muss vielleicht so insofern einen Kontext schaffen, dass das Buch oder die Geschichte ja in zwei Welten spielt,
genau.
In der echten Welt und in Fantasien. Und das wird im Buch dadurch dargestellt, dass je nachdem, in welchem Land man sich befindet oder welcher Welt, sind das entweder grüne oder rote Buchstaben.
Richtig. Und Bastian Balthasar Buchs entdeckt in einer Bibliothek ein Buch, Die unendliche Geschichte, das ihn fasziniert und das er liest und relativ schnell stellt er fest, dass es irgendwie eine Art von Interaktion zwischen ihm und diesem Buch gibt. Im Buch wird auf ihn Bezug genommen und er wird irgendwie gehört in dem Buch und so. Und es geht aber in der Geschichte auch um die Geschichte selber, also um die Kraft von Geschichten und das Vergessen. Und weil die Geschichte vergessen wird und nicht mehr rezipiert wird, verschwindet diese Welt.
Ja,
und
das sie muss Nichts
vor kommt. Das Nichts kommt. Die Welt muss vor dem Verschwinden gerettet werden. Und diese Gleichzeitigkeit der beiden Welten ist halt im Theater so cool, weil du die gleichzeitig auf der Bühne hast.
Ja.
Und das manchmal erzählen die über ihn und er über sie, aber manchmal überschneiden sie ihn. Das war wirklich toll. Auch tolle Kostüme, tolle Lieder hatten die. Es war eine richtig schöne Geschichte, aber was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ich zum ersten Mal, ich habe das ja nur als Kind konsumiert, dieses Buch als, oder dieses Stück, als richtig gute Literatur wahrgenommen habe, die als Thema Depressionen hat. Also es geht in der unendlichen Geschichte um die Bewältigung und es ist so offensichtlich, wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt den Sumpf der Traurigkeit, in dem Atrax sein treues Pferd versinkt, im Film eine herzzerreißende Szene, wo er an diesem Pferd zieht und es kann ihm, weil man nicht mehr weitergehen kann, weil man so sehr runtergezogen wird und das ist halt, das ist er sagt, du musst weitergehen, du musst nichts tun, als zu gehen. Ja. Wenn du stehen bleibst, sinkst du ein, du musst nur gehen, aber er kann vor Traurigkeit nicht mehr weitergehen. Bastian hat seine Mutter verloren, ist ein Halbwaise und ist daraufhin nicht mehr in der Lage, richtig in der Welt zu funktionieren.
Und sein Vater stellt sie auch nicht besonders pädagogisch sinnvoll an.
Bastian Balthasar Buchs ist ein Kind, das an Depressionen leidet. Und das zieht sich durch das gesamte Ding durch. Und es ist so krass, wie dieses Buch es schafft, Kindern dieses Thema auf eine Art und Weise nahe zu bringen, die weder das Thema irgendwie lächerlich oder klein macht, noch die Kinder überfordert.
Aber was ist denn mit den ganzen anderen Geschichten? Ist es alles Depression?
Mein Eindruck ist, es ist ein
uralte Morla steigen.
Ja, was sollen wir die Welt noch retten? Das macht alles keinen Sinn. Wozu tun wir das überhaupt? Wozu noch
die weitermachen? Die Message ist, man muss nur daran glauben, dann wird's schon wieder?
Nein, so ist es glaube ich nicht, sondern er findet in sich am Ende Hoffnung und es geht im Grunde darum, am Ende ist es irgendwie, was dich weiterbringt, ist, wenn du Träume, Hoffnung, Wünsche hast, die musst du sozusagen, wenn du die in dir entdeckst, dann geht es weiter, dann führt sich die Geschichte fort.
Mhm.
Aber das ist halt nicht einfach so, du musst es halt, das sieht man ja in dem Film und dem Buch auch, wie krass schwer das ist. Er ist ja überhaupt nicht in der Lage, sich darauf einzulassen. Die sprechen ihn an und sagen, er muss doch einfach nur es tun. Und das ist halt auch dieses, wenn du eine Person in deinem Umfeld hast, die an Depressionen erkrankt ist.
Namen. Er muss doch den Namen
so, der kindlichen Kaiserin. Denkst du auch, steh doch einfach aus dem Bett auf und geh raus und erleb was. Das ist doch alles gut. Was soll das? Und es ist ihm aber nicht möglich, diese ganz lange, bis dieses ganze scheiß Land zerbricht und am Ende nichts mehr und so weiter.
Du musst nur warten, bis es schlimm genug ist.
Ist das die Message? Das könnte die Message sein. Also das, da will ich jetzt nicht zu sehr, aber ich fand die Bildsprache und die Motivik und ich fand es sehr, sehr schön und berührend und irgendwie dem Thema angemessen werdend.
Angemessen werden. Okay, ich will jetzt auch nicht weiter in diesen Nerd-Talk über die unendliche Geschichte verfallen, wobei ich das ganz spannend finde. Ich finde vieles plausibel von dem, was du gesagt hast. Ich bin trotzdem nicht überzeugt, dass das die Idee dahinter ist. Aber lass uns das auf später verschieben.
Bei Momo
kommen
die grauen Herren und klauen die Zeit. Ich finde, das ist alles.
Das ist doch jetzt kein Argument für die unendliche Geschichte.
Aber ich habe jetzt bei Michael, was ist bei Michael Ende los? Weil da ist so krass. Also als Kind hat mich das auch so fertig gemacht, dieser verschlingende Nebel und die Hoffnungslosigkeit. Und das.
Momo ist auch so toll.
So krass.
Also ich glaube, Momo und die unendliche Geschichte sind die schönsten Kindergeschichten, die ich kenne.
Wirklich toll.
Ne? Richtig, richtig toll. Wirklich toll. Ich kann noch erzählen, ich anonymisiere, ich habe mal für eine weibliche Lebensabschnittsgefährtin mir die Mühe gemacht, zum Geburtstag die unendliche Geschichte komplett als Hörbuch aufzunehmen. Und it turns out, bis zum heutigen Tage, es ist viele Jahre her, wurde es nicht gehört.
Oh boy.
Oh boy. Das war richtig aufwendig.
Ja.
Ich glaube, keine Ahnung, 13 Stunden oder so. Ja. Und das waren nur die Takes, die funktioniert haben.
Ja.
Also, kann man noch mal ein paar Stunden draufrechnen.
Dann könntest du vielleicht noch mal die Outtakes hinterher schicken. Vielleicht werden die wenigstens gehört.
Ja,
und du lachst, weil du dich verhaspelst.
Die haben sich nicht. Guck mal, was hier steht.
Ja, Rob Reiner.
Ja. Wir sitzen vor einem Poster des Films This is Spinal Tap von Rob Reiner. Wir haben viel über ihn gesprochen. Okay.
Ah, das war wirklich schön. Richtig, ich bin da richtig selig rausgegangen.
Ja, das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Das hätte ich mir auch angeguckt. Kommen die mal nach Hamburg? Ich habe festgestellt, wir haben uns ja in der letzten Folge über das vergangene Jahr viel unterhalten. Ich kann auf jeden Fall in einer Hand abzählen, wie häufig ich letztes Jahr Hamburg verlassen
habe. Oha. Ja, einmal nach Bremen. Ich habe übrigens gerade den Kopf geschüttelt. Ich habe nicht einfach Tims Frage ignoriert, falls ihr das gedacht habt.
Welche?
Ob die mal nach Hamburg kommen, habe ich einfach den Kopf geschüttelt.
Ach so, ja, nö, war auch, habe ich jetzt auch keine richtige Antwort drauf
erwartet. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen unhöflich klingt im Podcast.
Was machst du denn plötzlich für Sorgen, was deine Außenwahrnehmung angeht?
2026, Baby.
Neue Dekade hat angefangen. Dabei, deine neue Dekade läuft ja schon seit 2 Jahren.
Ja.
Oh, na, nicht ganz.
Ja, aber neues Jahr bringt Empathie mit sich.
Ich habe neulich...
Was war das
denn? Hier ist ein Blechschild umgefallen. Spukt es hier?
Ich glaube, es spukt.
Okay, wer könnte das sein? Weißt, hast du eine Idee? Ein Geist?
Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht ist vorhin die Katze da langgelaufen und hat es so ein bisschen ins Wanken gebracht.
Aha, okay.
Ich habe nichts gemacht. Das ist einfach passiert.
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Katze hier drin war.
Quasi.
Guck mal hier, was ich hier jetzt gemacht habe.
Oh, das ist ja krass.
Krass, ne?
Wusstest du, dass das geht?
Nee.
Hast du darauf hingearbeitet?
Auch nicht bewusst.
Tim hat einen Kronkorken in der Mitte durchgerissen, wie bei so einer Saalwette von Wetten, dass?
Ja. Der Saal ist egal, soll so ein Spruch von Thomas Gottschalk gewesen sein.
Der Saal ist egal? Ja. Und was wollte er damit sagen?
Er spielt für das Fernsehpublikum, nicht für die Leute im Saal.
Wow, das ist, glaube ich, klug.
Glaube ich auch.
Ja.
Glaube ich auch. Das ist ein erfahrener Showmaster.
Der Saal ist egal.
Genau, pass auf, ich habe neulich eine Folge First Dates geguckt, ne? Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und da hat, also du kennst ja das Format so ungefähr, wir haben es mal kurz zusammen geguckt, vor Jahren mal, weißt du noch? Da warst du mit zu Hause
noch in Augsburg. Ja, aber wirklich nur kurz.
Ganz kurz.
Da haben wir vor allem die Werbung geguckt, die mich
fasziniert. Genau, aber da, First Dates, Blind Date zwischen zwei Leuten, das wird gefilmt und
that's it.
Zwischendrin, das ist nicht that's it, weil zwischendrin gibt es immer noch so, die werden während des Essens offenbar rausgeholt zum Eigeninterview. So, ja, bisher läuft es ganz gut, ich fand unsere Begrüßung herzlich, bla. Mal gucken, was da noch passiert. Und da hat eine, und am Anfang auch, ne, ich bin hier, ich suche die Liebe, weil ich bin Single seit, bla, ne, alles alleine im Interview. Und da hat eine gesagt bei First Dates, und ich hatte es mir aufgeschrieben, weil das hat irgendwas in mir berührt. Ich wünsche mir jemanden an meiner Seite, mit dem man zusammen den Alltag bekämpft.
Ja, natürlich, der Alltag ist scary. Und da braucht man einen heftigen Partner oder eine Partnerin.
Ja, aber also, der Alltag ist doch das Schöne. Also, ich definiere Alltag für mich als das, was mich befreit vom Arbeitsstress.
Ich glaube, für viele ist der Alltag die Last. Also, die
aber sagen, wie traurig.
Die sagen, meine Freizeit ist toll, vielleicht ist mein Job toll, meine Hobbys, mein Sport, aber dazwischen kommt immer noch Haushalt, irgendwelche Stress, so, weil, und da brauche ich einfach Entlastung, da brauche ich jemanden, mit dem ich das bewältigen kann, der mich.
Aber es kann nicht nur Haushalt sein, dass man
den. Das ist auf jeden Fall wenig romantisch. Das ist eher so eine Stellenausschreibung.
Das war auch so eine Frau, die schon sehr lange Single gewesen ist. Also irgendwie,
das vielleicht viel Alltag zu bekämpfen. Ich war
vielleicht so 33 und seit 12 Jahren Single oder so. Mhm. Stell dir das mal vor. Ab 21, also kein Judgment, aber wie schlimm das sein muss, wenn man sich nach jemandem sehnt, gerade so in dieser Zeit, Anfang, Mitte 20, 30. Irgendwann,
also
man findet niemanden.
Genau, wenn du sagst, das ist ja richtig, wenn man sich danach sehnt. Also und irgendwann.
Ja, ja, klar.
Irgendwann hörst du auf zu gehen und dann versinkst du im Sumpf.
Dann muss die uralte Morder kommen und dich anniesen.
Ja. Die uralte Morder ist auch so eine krasse Figur.
Ja, das hat auch mich gegruselt.
So gegruselt und beeindruckt, dass das älteste Wesen sagt, ja, dann geht das Land halt unter. Ich habe hier lange genug gelebt.
Ja.
Ist mir egal.
Das stimmt, ist auch recht gleichgültig.
Ja, Atreo geht dahin, um von der uralten Morder die Lösung für das Problem zu finden. Und die uralte Morder sagt, I don't give a shit. Das kannte ich nicht als Konzept aus Geschichten, dass Figuren, die eigentlich erstmal Hilfe suchen waren, dass die sagen, ich helfe dir nicht, obwohl die ja nicht böse war.
Nö, die hatte keine eigene Agenda.
Das fand ich, das hat mir ein neues Konzept eröffnet.
Verstehe ich.
Das war übrigens nicht Atreyu im Theaterstück, sondern Atreya, ein Mädchen, war eine richtig tolle Dynamik zwischen Bastian und Atreya.
Mhm.
Finde ich, hat der Geschichte insgesamt gut getan.
Noch mehr Symbolik.
Mhm.
Weil offensichtlich ist ja Atreyu in der Originalgeschichte so ein bisschen die starke Wunschmanifestation von Bastian.
Ja, genau.
Und wenn das dann aber noch ein anderes Geschlecht hat, dann hat es ja noch so eine Trans-Komponente.
Ja, aber es war einfach, ich glaube, das war toll, weil er hat gesagt als Junge, ich wünschte mir, ich könnte so sein wie du, unabhängig vom Geschlecht, weil er sie einfach für ihren Mut bewundert hat und nicht als Role Model im Geschlecht, in der Geschlechterrolle.
Ja.
War gut. Aber es war gar nicht so on the nose mäßig mit so.
Habe ich auch gar nicht so verstanden.
Toll. Nur positive Worte.
Im neuen Jahr möchte ich dich auch noch neu und besser kennenlernen. Und deswegen möchte ich dir folgende Frage stellen. Kannst du Sauerteig?
Ich kenne Sauerteig. Und mit kann meinst du mit selber machen? Ich glaube, ich habe mal einen Sauerteig.
Verstehst du das Konzept Sauerteig? Kannst du erklären, was ein Sauerteig ist? Erklär mal, was ein Sauerteig ist.
Nee, aber ich glaube, Sauerteig geht lange und hat viel mit dem Wühlen von Hefe zu tun.
Also
Pilzen.
Kannst du das nicht? Du kannst nicht Sauerteig. Schade, weil du ja manchmal so Bäckereispezifika beherrschst.
Vielleicht habe ich das doch mal gemacht, aber es ist lange her, wenn.
Ich habe da so ein diffuses Bild zu. Ich habe ja gar keine Ahnung vom Backen. Wirklich gar nicht. Ich habe vor wenigen Wochen nochmal Weihnachtsplätzchen mit meiner Frau zusammen gemacht und war wieder von allen Arbeitsschritten überrascht. Wirklich wahr.
Hast du mal einen Hermann gemacht?
Ich weiß nicht, was das ist.
Komme ich gleich zu.
Na jedenfalls.
Wahrscheinlich ein Sauerteig.
Also so schlecht, vielleicht. Erzähl mal vom Hermann. Vielleicht ist es das.
Der Hermann ist so ein Ding, ist ein Teig, der sich vervielfältigt. Den füttert man und dann gibt man den weiter.
Ja, das ist ein Hermann. Das ist Sauerteig, wie ich es meine.
Ja, Hermann ist ein Sauerteig.
Kannst du mir das erklären? Was bedeutet das?
Das ist
ich habe von meiner Großmutter ihren Sauerteig bekommen.
Ah, und daraus
kann ich jetzt neu.
Genau. Ja, ja. Das ist einfach Reproduktion.
Nee, nicht einfach. Erklär.
Also,
sag mal die Maus.
Du hast da das Mehl drin und ein bisschen Wasser und weiß ich nicht. Und dann hast du die Hefe. Und die Pilze wandeln jetzt. Was gibst du dem Hermann? Zucker? Keine Ahnung. Du fütterst ihn mit irgendwas.
Zucker kann gut sein.
Du fütterst den Hermann mit was und diese Pilze.
Aber das heißt, füttern, man schüttet da dann, wenn Zucker ist, Zucker rauf.
Das ist so, als ob du ihn gießen würdest. Du tust, gibst dir irgendwas dazu. Ich glaube, es ist so eine Zuckerlösung, so eine Flüssigkeit, so eine Glukose-Scheiße. Weiß ich nicht genau. Und dann
mixt man dann durch, also Zucker rein und dann wieder wegstellen?
So genau kann ich es dir wirklich nicht sagen.
Okay.
Ich habe das in der Grundschule mal gemacht. Und das ist nämlich das Ding. Du hast ihn dann eine Zeit lang bei dir und nach einer Zeit hat er sich verdoppelt. Und dann kannst du ihn wieder trennen und dann kannst du mit beiden Klumpen ihn wieder verdoppeln.
Aber
und wieder verdoppeln und wieder verdoppeln und wieder verdoppeln und wieder verdoppeln. Und deswegen kannst du den einfach nehmen, jemand anderem denn die Hälfte geben in der Klasse und irgendwann haben alle so einen Hermann.
Wie so Triebe von so Pflanzen.
Genau,
es ist, funktioniert
wie eine Pflanze.
Aber was ist der Vorteil davon? Warum ist es dann geil, den von Oma zu haben? Und es scheint ja nicht sehr aufwendig zu sein.
Das ist nicht sehr aufwendig. Du musst ihn halt gut lagern, irgendwie dunkel und keine Ahnung, weil die sonst nicht arbeiten da, die Pilze. Es ist halt erstmal irgendwie cool, dass es sozusagen es ist dasselbe Material wie schon vor Ewigkeiten. Es wird halt nicht schlecht. Und dieses Weitergeben ist einfach irgendwie ein witziger Gag.
Ist Hipster-Scheiße.
Das haben halt damals so Grundschüler gemacht.
Grundschüler?
Ja.
Nee.
Doch, ich habe in meiner Grundschule einen Hermann bekommen und dann habe ich den weitergezogen.
Von wem?
Von einer Klassenfreundin.
Warum?
Weil das so ein Ding war. Das haben alle gemacht.
Wo warst du denn bei Ratatouille auf der Schule?
Ich habe von meiner Schulkameradin Hermann bekommen, dann habe ich den gefüttert. Das ist halt so, das kann jedes Kind machen. Das ist halt so, wie du Kinder so Kresse-Saat gibst und nach ein paar Wochen haben die auf ihrer Fensterbank Kresse und können sich das so Quarkbrot machen und finden es eklig.
Warum erzählst du das als Beispiel, als wäre das normal?
Kresse-Samen hast du da auch nicht gemacht,
noch
oder
nie.
Was? Oh Mann.
Und auch nicht mitbekommen, dass das irgendwo bei irgendwie im Thema war. Können bitte die Leute, von denen du aus der letzten Folge erzählt hast, die über unsere Ampelbrücke gesprochen haben, könnt ihr mal bitte über Hermann reden und über Kresse in der Grundschule?
Also
bist du doch
halt
wieder
so
in deine Bubble.
Das ist jetzt unterwegs. Wahrscheinlich ist das meine Bubble von Leuten, denen ihr ihren Kindern viel zu viel mitgeben. Aber unsere Kinder machen ja auch allen möglichen Kram. Die jetzt züchten auch irgendeinen Scheiß oder haben dann ein Schneckenterrarium mal ein paar Wochen oder. Und da ist auch dann mal ein Hermann.
Ich habe mal Schnecken in ein Glas gesteckt und nach 3 Tagen war sie tot. Das ist mein Hermann, die tote Schnecke aus dem Hof draußen.
Wir waren dieses Jahr, ein fantastisches Jahr, waren wir ja in Paris, wie alle wissen. Und da hat mein Sohn so eine...
Heute ist immer noch der 30.12., mittlerweile 22.43 Uhr.
So eine richtig große Weinbergschnecke gefunden, die er richtig toll fand. Und da hat er dann auch so ein kleines Terrarium, Mini-Terrarium gebaut und das so und die beobachtet. Und er wollte die unbedingt mitnehmen. Ich habe gedacht, ja, nehmen wir mit, kein Problem. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund, völlig doof, kurz nochmal gegoogelt. Und da stand richtig doll, dass man auf gar keinen Fall Weinbergschnecken aus Frankreich mitnehmen darf. Ich weiß nicht, weil die gefährdet oder keine Ahnung warum. Oder weil das schlecht für die ist, wenn die dann im anderen Breitengrad höher liegen oder was weiß ich. Und er hat so geweint. So doll geweint. Weil er wollte sie auch nicht aus ihrem Zuhause reißen, weil darum ging es irgendwie auch, glaube ich. Aber er wollte sie so gerne mitnehmen. Und dann haben wir ihm hier ein paar Schnecken aus dem Garten gesucht.
Und dann war wieder gut.
Ja, war schon schwierig.
wir haben da schon drüber gesprochen, ich hoffe nicht im Podcast, aber selbst wenn,
man, ist man, ja lange man fotografiert her. Seine Kinder selten in traurigen Momenten,
ja.
Aber ich habe ein Foto gemacht, wie er bitterlich weinend mit laufenden Tränen neben dieser Schnecke saß.
Hast du es kommentiert beim Foto machen, weißt du es noch?
Ja, also man fühlt sich echt schlecht, wenn dann sich dein Kind anguckt und du merkst, hey, so, wie das sonst gewohnt, so, oh cool.
Ich könnte jetzt trösten oder ich setze das in Szene.
Ja, ich glaube, ich habe es kommentiert.
Und dann getröstet.
Und natürlich haben
wir natürlich getröstet.
Schnecki, Weini. Ich glaube, Weini hieß sie. Passt dazu.
Ich glaube auch, ja.
Oh Mann.
Okay, pass auf. Ich möchte einen Blick auf die... Auf
Sauerteig. War das alles zum Sauerteig?
Ich wollte wissen, ob du mir mehr dazu sagen kannst. Du hast mir ein bisschen dazu gesagt, aber alles mit so einer Ungewissheit dahinter.
Und dann platzte das mit dem Hermann aus mir raus.
Ja, ja, aber da, auch da weiß ich nicht, ob du da richtig Ahnung hast, wie man das weiter...
Nicht genau, habe ich ja gesagt. Ich
weiß nicht, was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil? Warum sollte man das weitergeben?
Naja, es ist halt der Vorteil ist, du brauchst sehr wenig Zusatzstoff, um mehr Produkt zu bekommen.
Okay, ich verstehe.
Für faule Menschen. Du musst nicht nochmal, ja, oder einfach
ich hatte immer das Gefühl, das ist so familienrezeptmäßig.
Ja, dann schmeckt das bestimmt auch geil. Dann kannst du eine Story, oh ja, und der ging 15 Jahre lang und das ist, und jetzt essen wir dieses Brot.
Alles.
Oh, dann machst du so ein Ding. Insofern hast du mit deinem Hipster-Kommentar nicht ganz unrecht.
Ich habe das Gefühl, ich habe einen coolen Zaubertrick jetzt verstanden und jetzt ist er nicht mehr cool.
Hipster leben in einer Welt, in der alles einfach gemacht wurde und sie machen es dann wieder kompliziert, um cool zu sein.
Period.
Zu dem Thema passend wollte ich mal meine Gesamt-Zivilisationskritik an Supermärkten loswerden, weil ich neulich, also überkam mich das so doll, dass ich dachte, all diese, war auch so ein Hipster-Gedanke vielleicht, all diese praktischen Dinge, die unser Leben einfacher machen, die nehmen uns wirklich richtig was weg. Weil die Art und Weise, wie... Mir wurde das so bewusst, ich war in einem Aldi und wenn in einem Aldi und dann gehen die Leute da durch, wieder eingekauft werden. Es ist so dermaßen freudlos und es ist nur zweckgebunden. Mhm. Man muss los, man braucht noch was zu essen, man nimmt das und das und jetzt muss ich noch zurücklaufen und das holen. Die Supermärkte sind nur auf Effizienz ausgelegt, aber nicht effizient genug, sonst müsste es Deo nicht geben. es geht noch deutlich effizienter. Aber trotzdem ist die ganze Anlage so, als ob du einfach die Kultur und Seele rausgerissen hättest aus der Gesellschaft und sie nur noch so, das ist ja ein klischeebeladene Zivilisationskritik, dass die da wie so Zombies mit ihren Wagen durch die Gänge gehen und die Sachen einladen. Aber es ist wirklich so. Und dem gegenüber dieses bewusste Aussuchen, dass du sagst, oh, ich freue mich und ich rieche an den Sachen und ich spüre noch die Erde da dran und ich habe irgendwie Kenntnis von meiner Urgroßmutter über die Zubereitung und so. Da ist doch so viel, also wenn man das zu doll treibt, man sollte es ein bisschen treiben, denn ansonsten sterben wir alle schrecklich jung und leben in Höhlen. Aber wenn man das zu weit treibt, dann ist es irgendwann nicht mehr lebenswert.
Ich habe...
Das ist nicht originell, der Gedanke, aber...
Ich habe einen Gegenvorschlag oder ich habe eine Gegenperspektive. Stell dir mal vor, wir beide würden vor... sagen wir mal, 2000 Jahren leben. Du und ich, als Charakter sind wir ähnlich. Unrealistisch, weil wir anders geprägt worden, bla bla bla,
ja,
bla,
ja,
bla.
Ja.
Aber so von der Grundstruktur her.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst und ich glaube, du hast recht.
Wenn ich immer auf den Markt gehen müsste, ja, würde ich immer zu denselben drei Ständen gehen und dieselben 8 Sachen kaufen und möglichst wenig Interaktion haben wollen. Dann gehe ich zurück in meine Casa, hätte ich jetzt fast gesagt.
Das stimmt. Ich dachte, du willst auf was anderes, ich dachte, du willst darauf hinaus, dass man damals in all der ganzen Not und sonst was, die man hat, jetzt auch nicht so richtig mit Freude über den Markt schlawenzelt und so, sondern dass da auch alle eher so,
ja, boah, ja, genau. Und Achtung, ich bin noch nicht ganz fertig, das ist nur ein Teil. Das vorausgesetzt geht, glaube ich, so für die allermeisten Menschen, deswegen hat sich das so entwickelt.
Naja, Bequemlichkeit ist immer erstmal toll und es hat ja eindeutigen Nutzen. Du sparst wahnsinnig viel Zeit.
Ja.
Und es ist vielleicht auch einfach nicht die tollste Sache, einzukaufen. Aber wenn das zu doll weg ist und unser ganzes Leben bestimmt ist von einzelnen Handlungen, die eine Aneinanderreihung von zweckmäßigen, praktischen Dingen wird, dann geht zu viel verloren. Und man kann sich, glaube ich, ein bisschen Mittelweg erhalten. Und ein bisschen mehr Freude an diesen Dingen, um sich nicht die Freude überall anders einzukaufen, indem man zu noch heftigeren Events und Großveranstaltungen und sonst was geht, um sich da beschallen zu lassen.
Kennst du?
Das ist alles so segmentiert.
Kennst du Wally?
Da ist der, ja, ich kenne Wally.
Und weißt du noch, wie Wally, oder wie die Welt der Menschen aussieht, die Wally dann später im Film sieht?
Ja.
Ich halte das für nicht unrealistisch. Ja. Ja. Also, das, ganz ehrlich.
Das ist, eigentlich ist es das. Deswegen meine ich, es ist kein origineller Gedanke. Es ist genau das. Es ist Wally.
Es ist Wally.
Und das meine ich mit, wenn man das zu doll treibt, dann landet man da. Und du hast ja aber auch schon mal gesagt, du findest das gar nicht schlecht.
Hat Vorteile.
Offensichtlich hat es Vorteile. Deswegen funktioniert das. Und ich will auch gar nicht dieses hipstermäßige, oh, und das muss alles, Aber wenn ich, manchmal überkommt mich das so, dass ich denke, hier läuft gerade was falsch. Dann gucke ich mich um und gucke den ganzen Leuten ins Gesicht und denke, keiner von euch hat gerade gute Laune. Keiner. Ich bin hier mit 200 Menschen im Supermarkt und keiner hat gute Laune. Das ist nicht gut.
Ich habe meistens sehr neutrale Laune.
Ja. Das reicht mir nicht.
Das, warum nicht? Das ist doch was Wunderbares, wenn also ist man kann
sich doch, ist nicht wunderbar. Das ist wirklich nicht wunderbar.
Das stimmt. Das kommt auf die Perspektive an. Wenn man aus einem sehr dunklen Loch herausschaut, dann ist neutral wunderbar.
Endlich neutral.
Nee, du hast recht. Aber das ist doch, da kann man doch nichts gegen haben. Gegen neutral kann man doch nichts haben.
Man kann sich mehr wünschen. Man und natürlich kann kannst du sagen, wir können wertschätzen, dass es uns nicht allen super schlecht geht, dass wir diese ganzen Privilegien haben und so weiter. Man kann auch sagen, geil, ich spare da die Zeit und dafür gehe ich zu Hause oder sonst wo meinen Leidenschaften nach, habe mehr Zeit für meine Freunde, meine Familie und so weiter. Das stimmt alles.
Aber das muss man sich auch alles bewusst machen.
Aber ich finde, wir könnten auch bessere Laune im Supermarkt haben. Und deswegen finde ich auch Supermärkte, die sich Mühe geben, es schön zu machen, gut. Weil es gibt durchaus Situationen, wo ich das Gefühl habe, da sind die Leute im Supermarkt besser drauf. Und ich vor allen Dingen selber auch. Weil man mit Genuss einkauft. Man kann alles mit Genuss machen. Jeden Scheiß. Man kann mit alles. Außer scheißen.
Doch.
Kann man mit Genuss scheißen?
Ja, natürlich.
Guck mal. Ja, vielleicht hast du recht.
Auf jeden Fall. Ich gehe nicht ins Detail.
Nee.
Ich habe aber eine gesellschaftliche Frage. Und zwar, was ist denn die Funktion von Prost sagen nach dem Rülpsen? Also.
Schlechter Humor.
Was soll? Nee. Prost, nee. Das ist fast Knigge.
Also. Das ist fast Knigge?
Naja, kurz vor Knigge. Jemand rülpst, was natürlich nicht zu Knigge passt, aber.
Prost.
Da muss man sagen Prost oder Prost. Mahlzeit? Sagen nicht Leute auch ja, Mahlzeit?
Nach
oder?
Dem Motto wie Wiederkäuer, glaube ich. Ich glaube, das ist die Sache.
Ist das so ein, ist das ein Gag?
Das ja, ist kein es,
Gag.
Ist dasselbe, Prost ist kein Gag. Das ist ein Gag. Das ist dasselbe, worüber du dich vorletzte Folge so aufgeregt hast. Nee,
glaube ich
du,
nicht.
Was wolltest du abschaffen? Welche Formulierung?
Du hast eine Waschmaschine gekauft.
Ja, es ist dasselbe.
Das ist nicht dasselbe, glaube ich nicht. Das andere hat einen eindeutig humoristischen Touch. Ich glaube, das andere ist eher so ein, jemand niest, man sagt Gesundheit.
Ja,
jetzt hör auf,
jetzt,
lass uns nicht darüber jetzt diskutieren, dass man das nicht mehr sagen soll.
Nein, nee,
das ist
ich habe kein Interesse dran, das ist Bullshit.
Das ist wie als
ja, der neue Knigge.
Ich glaube, wir sind ein bisschen wie Leute, die immer noch das mit SZ schreiben, was das Thema angeht. Diese Änderung hat mit meinem Leben nichts zu tun.
Ich mag die Rechtschreibreform. Ich bin großer Fan der
Ich bin auch Fan davon. Wir sind auch in einem guten Jahrgang dafür geboren.
Ja, stimmt.
Muss man sagen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich habe mich selber rausgebracht.
Knigge Prost Mahlzeit,
genau. Also, ich glaube, das ist wie Niesen Gesundheit sagen. Das ist ja auch nicht als Gag. Man sagt nicht Gesundheit, weil jemand...
Gesundheit sagt man aber aus Höflichkeit. Prost ist eher eine Maßregelung.
Nee, Prost ist doch auch Höflichkeit.
Nein, mit Prost callst du auch, dass jemand gerülpst hat.
Das ist die Funktion?
In meiner Ansicht ja schon so. Prost, ja, hast hier schon wieder einen schön reingesetzt hier. Zum Wohl dir. Genieß dein Rülps. Vielleicht schmeckst du noch ein bisschen den Sekt, den du vorhin getrunken hast. Und Mahlzeit ist noch ein bisschen, da kommt noch was von der, wie bei der Kuh wieder hoch oder so.
39,5 Jahre habe ich dieses Wort falsch interpretiert.
Glaube ich, ich weiß es nicht, aber so das ist meine Interpretation, die steht jetzt einfach dagegen. Welche richtig ist, vermag ich auch nicht zu sagen.
Ich bin gar nicht darauf gekommen, dass es eine andere Herangehensweise geben könnte. Das hat schon mal ein
Holz. Ich glaube, es hat dieses Maßregeln, aber ich glaube, es hat auch was liebevoll Maßregelndes, manchmal. Also manche sagen es, glaube ich, einfach wirklich als Kritik und manche sagen es so, yo. Vielleicht auch anerkennt so. Starker Rülps, Prost.
Thematisch passen kann ich noch.
Völlig unnötig.
Kann ich noch ergänzen. Ich habe bis vor peinlich wenig Jahren auch fest überzeugt gedacht, das Wort wird wie folgt geschrieben: R-Ö-P-S-T. R-Y-P-S-E-N. Mhm. Und ich dachte auch so, so wird es ausgesprochen. Mhm. Rülpsen.
Aber es ist Ü-L.
Ja, Ü-L. Ist
doof.
Und ich finde das auch schwierig. Das
müsste mit Ö geschrieben werden.
Seitdem versuche ich das immer auch so auszusprechen, wie es geschrieben wird. Aber es macht weniger Rülpsen. Spaß. Rülpsen. Rülpsen.
Nee, man Rülpsen. Muss von Rülpsen. Das ist auch völlig klar. Das sollte auch so geschrieben werden. Neue Rechtschreibreform schon wieder. Meine Tochter hat heute ein Experiment mit durchgeführt, was ich direkt in den Podcast an dich weitergeben wollte. Oh. Sie hat gesagt, probier mal die drei Worte ohne weiteres Wort schön für dich so auszusprechen, dass es nicht provokant klingt. Es ist nicht leicht.
Es ist nicht leicht. Schön für dich.
Überhaupt nicht genug.
Nee, ich würde auch sofort noch hinterher schieben wollen. So, nee, ehrlich.
Ja, jetzt. Genau, das habe ich auch gesagt. Ich würde sagen, wirklich schön für dich. Das ist wirklich richtig schön für dich.
Ja. Nee, ich glaube, das aber ist einfach nicht schön dafür für gedacht.
Dich. Ist schön es, für ist dich. Schön für dich. Und sie meinte, je lieber man es sagt, umso schlimmer wird es. Schön für dich.
Ja, hat sie einen Punkt. Hat sie einen Punkt.
Das fand ich ganz gut.
Das ist, glaube ich, wenn man das Bedürfnis hat, zurückzuprovozieren. Man fühlt sich provoziert von irgendjemandem, der sagt, oh, so wie die Leute, die immer in der Schule gesagt haben, oh, ich habe bestimmt eine ganz schlechte Note. Und dann gibt's die Arbeit zurück, oh, doch eine Eins.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Schön
Gott,
für
Gott,
dich.
Schön für dich.
Schön für dich. Oh Gott, das kann richtig creepy schön werden. Schön für dich. Das hat eine nach oben offene Skala zur Creepiness.
Ja.
Also vorsichtig. Fand ich
eine
sein.
Gute Beobachtung.
Sehr gute Beobachtung.
Und
wann hast du zum letzten Mal die Macarena getanzt?
Nicht lang her.
Wirklich nicht?
Dieses Jahr.
Nee. Ja. Erzähl bitte, wie es dazu kam.
Das passiert ständig.
Nein.
Also doch, wirklich.
Das musst du.
Ich glaube, es ist kaum ein Jahr vergangen in meinem Leben, seit es den gibt, in dem ich hier nicht getanzt habe.
Was? Ich bin schon wieder überrascht. Diesmal sehr positiv. Erzähl mir vom letzten Mal,
also, dass du dich erinnerst. Erstens ist es so, dass es so ein ewiger Hit ist, dass sich das zu den Kindern weiterträgt. Und es gab bestimmt, also ich erinnere mich konkret an eine Situation, wo meine Kinder mich gefragt haben, wie nochmal die Bewegung sind.
Ja, okay.
Und dann habe ich den mit denen getanzt.
Okay.
Und ich weiß, dass ich selber irgendwann damals relativ stolz darauf war in der 5. Klasse. Ich glaube, es ist 95 gewesen.
Mhm.
Dass ich in der 5. Klasse
Schloss del Rio.
Die Bewegung irgendwann kannte. So. Dass ich das für mich hin und wieder immer mal wieder so als Bestätigung von cool, das habe ich, kann ich immer noch. Mache ich das so vor mich hin, ohne wie wirklich zu tanzen, einfach nur den Bewegungsablauf. Und mit dem Hüftschwung.
Wollen wir, wenn wir aufgenommen für haben, für Instagram eine Runde gemeinsam die Macarena tanzen? Ja, gut, machen wir. Alles über den Macarena.
So, wann hast du das letzte Mal den Macarena getanzt?
Vor 10 Jahren.
Vor 10? Das ist, finde ich, viel erstaunlicher. Dass du ihn nicht getanzt hast die letzten 10 Jahre, aber vor 10 Jahren. Was war 2016?
Auf einer Hochzeit. Nee, 2016 war ich auf keinen Hochzeiten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine aktiven Erinnerungen. Ich kann den komplett.
Also es ist schon, manchmal komme ich durcheinander.
Es gibt zwei Varianten.
Ja, das ist vielleicht das
Also Problem. Es gibt eine...
Es gibt mit dem Kreuzen, ist unterschiedlich. Nee. Ne? Ob du so im Kopf oder...
Der Hauptunterschied, so wie ich den Macarena gelernt habe, ist nämlich, du machst die Profi-Version.
Oh.
Quasi auf jeden Taktschlag einer Bewegung. Aber es geht auch...
Okay.
Genau, das ist so auf halbe Geschwindigkeit für die ganz Alten bei der Hochzeit.
Ja.
Damit auch die Uroma mitkommt.
Ich weiß auch immer nicht, ob wie das mit dem, doch, den Kopf geht's auch. Und dann geht's über Kreuz an die Hüfte und dann löst es sich auf.
Aber auch nur in der Advanced-Version.
Ja, das ist die einzig wahre.
Würde ich auch sagen. Geil. Dann machen wir das vielleicht gleich mal.
Für TikTok-Trend 2026.
Ja,
Macarena Revival ist der Hashtag.
Und die beleuchteten Brüder haben es angefangen. Dann gucken Leute nächstes Jahr im Jahresrückblick, wer hat denn den Macarena-Trend eigentlich erfunden? Und dann kommt man auf uns.
Und dann sind wir bei dem deutschen Google-Suchtrends auf Platz 6.
Bei den Wer-Fragen. Meinst du, Ralf Schumacher spielt nächstes Jahr auch noch eine große Rolle? Glaubst du wirklich? Nein. Wir haben gar nicht.
Er legt nach. Mit irgendwas wirklich Geilem.
Wir haben gar nicht über Frauke Brosius-Gersdorf gesprochen.
Das stimmt. Das stimmt. Aber haben wir damals? So.
Nee.
Nein?
Nein. Auch im Niemandsland.
Ich habe so viel über diese Person gesprochen.
Auch im traurigen Sumpf.
In meinem Umfeld und meiner Familie und überall, dass ich das gar nicht
glaube. Das ist bei Atrax, dieses Thema. Untergesumpft.
Atrax kommt auch nicht wieder, ne?
Nein, ist
der
tot.
Ist einfach tot. Das treue Pferd. Das treue. Kann Atrax in dem Film sprechen und in dem
Nein.
Buch?
Nein. Im Buch glaube ich auch nicht. Also im Film auf jeden Fall nicht. Ich glaube im Buch auch nicht.
Ein Theaterstück konnte Atrax sprechen.
Ich habe da eine lange MP3, ich kann sie dir mal schicken, dann kannst du mich mal ein bisschen hören.
Ich habe mir das Buch danach gekauft, ich hatte das nicht.
Nee?
In der schönen, gebundenen Version.
Ich habe das damals sehr schön verschenkt. Ich habe das Buch selber dazu geschenkt und habe extra, obwohl, ich habe ja nicht spezifiziert, wann das war, vor ungefähr um die 10 Jahre, da gab es also offensichtlich schon Smartphones und so weiter und niemand brauchte mehr richtige MP3-Player von früher, aber ich habe so einen richtigen MP3-Player, der ein USB-Stick selber ist, gekauft und bestellt, um darauf das... Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass es einfach nie gehört wurde, weil das einfach unpraktisch ist heutzutage und auch damals schon
schön,
war.
Trotzdem schön.
Süß, ne? Ganz niedlich.
Und auch über den Titel habe ich immer lange nachgedacht, warum heißt es eigentlich Die unendliche Geschichte?
Ja.
Und zum einen finde ich es toll, dass Die unendliche Geschichte ja auch ein Buch von Michael Ende ist, das bis heute so krass rezipiert wird. Also irgendwie schon eine unendliche Geschichte fast ist. Ich habe es einmal so gelesen, dass jedes Mal, wenn die Geschichte gelesen wird, sie neu entsteht und auch neu entsteht zwischen so. Und deswegen kriegt sie auch immer neue Namen, weil jedes Kind, das dieses Buch liest, es anders liest und es mit sich verknüpft und es dadurch unendlich ist, dass es immer wieder von neuen Menschen gelesen wird und aber gerade davor steht, beendet zu werden. Das fand ich irgendwie so spannend, weil sie eben nicht unendlich ist, wenn sie nicht gelesen wird.
Und ich kann dir noch einmal, du hast das Buch noch nicht gelesen?
Doch, aber glaube ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, mir wurde es vorgelesen.
Nee, aber jetzt aktuell
nicht. Also aktuell nicht, nein.
Ich kann dir sagen, dass es da... Anders als im Film, man hat ja, wenn man das Buch halt nicht kürzlich oder irgendwie als Erwachsener gelesen hat, man vor allem den Film vor Augen, der auch krass war einfach. Aber ganz viele Geschichten, die im Buch erzählt werden, kommen halt im Film nicht vor, weil das Buch geht viel länger.
Ja.
Also da kommt noch was glaube ich auch in Unendliche Geschichte 2 teilweise thematisiert wurde, ist halt auch mit im Buch drin. Und vor allem gibt es ganz viele Geschichten, die dann so enden, also die Kapitel zu enden immer so mit dem Satz, aber das ist eine andere Geschichte und soll zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden. Also es werden sozusagen Erzählstränge von Figuren ins Ungewisse weitergesponnen, die nie wieder aufgegriffen werden, aber wo man halt weiß, okay, da geht auch eine Geschichte weiter, wo auch wieder Figuren vorkommen, wo auch wieder Geschichten von ausgehen und deswegen unendlich.
Ah,
so habe ich das überwiegend interpretiert. Aber
beides ist wahrscheinlich.
Es ist alles, zulässig. Hat alles genau seine Berechtigung.
Und am Ende ist es einfach so im Stück, ist es so eine schöne Liebeserklärung an das Erfinden von Geschichten. Und zwar nicht nur von Büchern, die man konsumieren kann, sondern von Geschichten, die man selber erschafft, dadurch, dass man liest und dass man Fantasie hat. Und das ist einfach, ich liebe diese so selbstbezogene, also Literatur über Literatur irgendwie.
Dann, und das ist jetzt wirklich sehr ernst gemeint, möchte ich dir aus vollstem Herzen die Tintenherz-Trilogie ans Herz legen. insbesondere den ersten Band. Das reicht auch theoretisch, den zu lesen, man muss es nicht unbedingt weiterlesen. Aber das ist wirklich...
Das war auch ein riesen
ganz Ding tolle damals. Literatur und nicht den Film gucken, der ist super scheiße.
Okay.
Der ist wirklich scheiße, obwohl Brendan Fraser mitspielt.
Da ist er wieder.
Willkommen im Jahr 2026, Brendan Fraser.
Ist auch wieder dieses Mal erwähnt.
Da
hätte ich ja auch gerne mal so eine Statistik.
Wie oft wir über Brendan Fraser
sprechen. Über so ein Ranking einfach der.
Ich habe mich vorhin gefragt, warum ist es eigentlich kein Ding, so von den Streaming-Diensten wie Netflix und so, ein Wrapped am Ende des Jahres? Das wäre doch total interessant. Ja. Ich würde so gern wissen, wie viele Stunden ich was geguckt habe.
Ja.
Gibt's nicht, ne?
Nee.
Blöd. Von alles gibt's einen Jahresrückblick. Selbst in der Nachrichten-App.
Ja.
Haben wir auch schon drüber gesprochen. Pass auf. Thema Arbeit und ich sag mal vielleicht im weitesten Sinne Büroumfeld, wenn man im Büroumfeld arbeitet. Es gibt doch, ich weiß gar nicht, wie ich das einfange. Es gibt doch die relativ häufig genutzte Floskel, ist es nicht, aber Redewendung oder den häufig geäußerten Satz, wenn wir uns nicht mehr hören, bleibt es bei der und der Absprache.
Ja.
Das ist die Absprache und ich melde mich nicht mehr, dann bleibt es dabei. Du meldest dich nicht dabei, darüber, dann bleibt es dabei. Mhm. Wie oft das nicht funktioniert, dass irgendwelche Parteien, die Teil davon sind, trotzdem nochmal schreiben, ja okay, bei mir passt's doch tatsächlich. Kennst du dieses Phänomen?
Ja, das kenne ich aus anderen Kontexten noch viel mehr. Wenn nichts gesagt werden muss mehr.
Ja.
Also eigentlich,
viele Leute das Bedürfnis, trotzdem nochmal zu bestätigen.
Wer hat das so schön erfunden, weil es sein musste, weil man nicht den Luxus hatte, jede Scheiße nochmal per Mail über den Äther zu schicken? Die Funkleute. Na, haben wir schon mal, glaube ich, gesprochen. Roger, over and out. So, das brauchen wir. Wir brauchen
aber over nicht,
und Roger.
Aber ist nicht die...
Also Roger braucht man eigentlich nicht mehr.
Ist der Satz nicht, wenn wir uns nicht mehr hören, bleibt es bei... dem Fakt oder dem Termin, das ist doch over.
Nee, das ist eigentlich ist das over and out.
Oder noch besser, over and out. Also haben die Funker ja, nichts
eigentlich,
nichts.
Bei over and out,
wir brauchen Funker. Wir brauchen das, die Funkermentalität.
Genau, das sage ich ja. Das meine ich ja. Das brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr
davon. Ach so, ich dachte, die haben uns das verkackt.
Nein, im Gegenteil. Die wussten, wie es geht, weil sie sparsam sein mussten.
Ja. So, effektiv.
Da müssen wir wieder ran. Wir müssen sagen, ich schreibe dir eine Mail und danach hältst du bitte die Fresse. Und viel wichtiger ist das bei WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Und das, Wunderbare, was uns eine Krücke bietet dazu, sind die unsäglichen Emoji-Reaktionen, die es uns ermöglichen zu sagen, ja, ich habe verstanden und gelesen, ich bestätige dir das mit meinem scheiß Daumen nach oben, der jetzt unter deiner Nachricht klebt. Dann muss ich nicht nochmal eine Nachricht
schicken. Schon Fortschritt.
Es ist ein absoluter Fortschritt, aber es ist eine Krücke. Eigentlich müssten wir in der Lage sein. Aber du willst halt wissen, dass es angekommen ist. Oder willst signalisieren, dass es angekommen ist.
Lieber mit Krücke laufen können als gar nicht.
Wo, ja, das stimmt. Wo ich unentschlossen bin, ist bei Danke. Ich schreibe manchmal E-Mails, in denen im Grunde ich mich nur bedanke. Ja. Für etwas. Weil ich das auch wichtig finde, gerade wenn ich irgendwie so Zulieferungen bekomme von Leuten, die sich Arbeit gemacht haben. So,
denn es ist immer noch eine Bestätigung.
Ja, das stimmt. Das ist noch eine Bestätigung.
Also es hat noch eine Funktion darüber hinaus.
Wenn aber ich kenne das, ja. Bitte zurückgeschrieben werden würde, dann wäre es wieder eine Umdrehung zu viel.
Ja.
Du hast völlig recht, mehr Sparsamkeit in der Kommunikation. Gerade wenn ihr an Verteiler schreibt. Richtiges, wichtiges Thema für unsere Gesellschaft. Müssen wir da wachsen.
Okay, und dann haben wir jetzt noch Zeit für ein Thema. Und ich habe zwei richtig gute.
Wir haben es auch Zeit für zwei Themen.
Naja, dann ist aber die Stunde überschritten.
Mal vorn gucken, wie lange wir brauchen. Wir sind noch nicht mal bei 55 Minuten.
Nee, 52.
Ja, wir sind noch nicht mal bei 55.
Ja, pass auf. Also, ja, du stimmt. Du hast recht.
Roger,
ich würde sagen, wir sind noch recht weit davon entfernt. Also, Politik ist das ein Thema, das andere ist Religion. Christentum im Speziellen.
Ja.
Worauf hast du mehr Bock?
Ich habe neulich irgendwie wieder länger... Christentum.
Christentum. Also, die Bibel, ne?
Mhm.
Ist ja schon eine ziemliche Erfolgsstory.
Haben wir schon mal festgestellt.
Meine Güte,
ist es eine Erfolgsstory.
Wirklich krass. Also nicht nur...
Das ist eine unendliche Geschichte.
Das ist auch eine unendliche Geschichte aus anderen Gründen noch. Obwohl da alles in derselben Tintenfarbe geschrieben ist. Aber das hat nicht nur, es ist ja auch ein kommerzieller Erfolg. Ne? Also Bibeln bis heute gehen weg wie warme Semmeln. Ja. Erstaunlicherweise.
Warme Semmeln sind
eigentlich. Dabei habe ich, ich glaube, die allererste iPhone-App, die ich mir 2011, Anfang 2011, habe ich mir mein iPhone 4 geholt.
Bibel-App.
Die Bibel-App, wo die komplette Bibel drauf
ist. Was, wirklich?
Kein Scherz, habe ich immer noch drauf. Seitdem. Gib jeden Tag Bibelspruch des Tages. Man kann sich das als Push-Nachricht jeden Tag senden lassen, wenn man will.
Warum?
Weil ich die Idee cool fand, auf diesem technischen Gerät im Jahr 2011, wie gesagt, die komplette Bibel drauf zu haben. Das fand ich irgendwie gut. Das war
I appreciate the sentiment, ja.
So, aber wenn man sich mal so vorstellt, die Bibel ist ja so rund 2000 Jahre alt, wenn wir jetzt mal vom Neuen Testament ausgehen. Ich weiß leider nicht, von wann das Alte Testament ist. Weißt du das?
Ich weiß, dass das eigentlich kein kohärenter Text ist.
Kannst du mal Joachim Tengenwischer anrufen auf Lautsprecher?
Kann ich nicht. Ja, könnte ich doch, aber mache ich nicht.
Schade. Das wäre nochmal ein Highlight hier.
Das ist ja, darüber habe ich viel gelernt in der Schule tatsächlich, über die Entstehung der Bibel, dass das halt einfach eine Wust aus verschiedenen Textfragmenten, die immer wieder übersetzt und neu zusammengesetzt und so. Deswegen ist es so absurd, davon auszugehen, dass der Text des Bibel, der Bibel irgendwie Gesetz ist oder so, weil das halt einfach ein komplett immer wieder umgeworfener Prozess, Sachen wurden weggelassen, neu und so weiter. Das ist nicht ein Text, den irgendwann mal jemand geschrieben hat, sondern das sind ganz, 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 ganz viele Texte aus völlig unterschiedlichen Jahrzehnten und Jahrhunderten.
Und ich habe mir aufgeschrieben neulich, die Bibel ist unglaubwürdig.
Aha.
Wie konnte die Arche Noah-Geschichte so erfolgreich werden als angeblicher Fakt? Nur als Beispiel, ein Beispiel von vielen, krasseste Suspension of Disbelief.
Ja.
Das ist Suspension of Disbelief at its finest.
Ja, da wurde das erfunden.
Da wurde das erfunden. Es ist doch so, wie kann man vor x tausend Jahren geglaubt haben, was? Da gab's eine Sintflut und dann hat ein Typ mit seiner Familie jede Tierart, ein Männchen, ein Weibchen auf seiner Arche ewig lang über die Meere transportiert.
Die haben sich ja nicht ernährt. Also auch
die wovon haben die gegessen?
Die müssen ja noch viel mehr Tiere mitgenommen haben.
Wer hat die Scheiße weg? Genau, die müssen noch
Scheiße über Bord.
Jede Tierart, weißt du, wie lange du damit beschäftigt bist, da die Stelle, aber wie groß muss das Schiff sein? Wie kann man das geglaubt haben? Aus heutiger Perspektive,
Kinder,
ja,
haha, leicht. Kinder darstellen, wo dann die Giraffen und Elefanten an Bord gehen und auch einfach von jedem Kontinent irgendwie. Also, es ist.
Das ist doch so verrückt.
Ja.
Insekten, Vögel, how? Die Wassertiere. Die kannten doch schon Fische. Wassertiere
musstest du nicht
rein. Du hast recht,
die mussten nicht. Die hatten echt kein Problem mit der Sintflut.
Aber war das dann plötzlich alles Salz oder alles Süßwasser? Da gab es bestimmt auch
Probleme. Das war alles Süßwasser, weil das krasse Sintflut war.
Na gut,
aber das war ja Regen.
Was ist mit den Salzwassertieren? Die müssen dann ja aufgespart worden sein. Das wusste man
naja, vielleicht. Naja, okay. Nein, warte mal, wenn Süßwasser ins Salzwasser kommt, dann bleibt das Salzwasser.
Den gebe ich das auch, weißt du? Die hatten davon noch nicht so viel.
Für die Süßwasserfische hatten sie, glaube ich, Aquarien.
Und in den Bullen. Ich glaube, die kannten die Unterschiede nicht zwischen Süß- und Salzwasser. Ist okay. Glaube ich noch. Das ist okay. Aber alles andere, wie soll das funktioniert haben? Mit allen Vogelarten, allen Insekten?
Naja, also ich glaube, dass ein großer Teil der Menschheit, die gläubig sind und waren, auch damals schon die Bibel nicht buchstäblich ausgelegt haben.
Oh, meinst du?
Ja.
Aber dann ist es doch sofort debunked.
Darum geht's ja. Das ist nicht debunked, sondern dass du sagst, das sind Allegorien, das sind Fabelgeschichten, das sind Geschichten, die eine wirklich wahre Botschaft tragen und die wichtig sind. Aber das hat sich nicht genau so zugetragen, sondern es gab da irgendein Ereignis und daraus wurden Legenden gestrickt und das ist die vereinfachte Darstellung dessen und die ist die Geschichte, die man sich weiterträgt, um die Wahrheit zu transportieren, die wichtig ist. Nämlich, dass Gott nicht zugelassen hat, das und deswegen einen Reset-Button gedrückt hat, the Great Reset von God himself, und uns damit dazu gebracht hat, dass wir ein von Sünden befreites Leben führen.
Ich wäre aber ja schon skeptisch, wenn ich höre, der Typ ist allmächtig, allmächtig, der hat alle Macht, macht aber nach 6 Tagen Pause. Also ja, krasses Werk, so irgendwie Universum, Erde, Tiere, Menschen, Licht und so.
Nein, das ist...
Wozu braucht er Pause?
Nein, er braucht nicht Pause.
Er hat geruht.
Aber er hat auch betrachtet. Er sah, dass es gut war.
Das ist
Qualitätsmanagement.
Nee. Qualitätsmanagement hat er immer, nachdem er das hingesetzt hat, schon...
Ach stimmt, er schuf das Universum und sah, dass es gut war.
Genau. Glaube
ich. Soll
ich in meine Bibel-App mal reinkommen? Ich habe die.
Was sagt Gott als Fall? Aber ich glaube, das ist wichtig, dass er immerhin nochmal geprüft hat, ob seine Arbeit okay war. Und auch gut, ne? Also, das ist so krass allgemein. Was für ein Kriterium. Gott hat geguckt und befunden, dass es gut ist. Also, irgendwie, ja. Das heißt, Gott hatte Ansprüche und Gott hätte auch finden können, dass es nicht gut ist.
Er hatte so Kriterien, er musste so eine Liste abchecken.
Ich finde, das vermenschlicht Gott schon viel zu doll. Also das lässt Raum für Zweifel, das lässt Raum für so Grauzonen, in denen man, das ist gut genug.
Aber nur deswegen, schwierig. Weil er seitdem nicht gezeigt hat, dass es ihn gibt.
Ja.
Wenn er jetzt die ganze Zeit mit seiner göttlichen Hand dafür gesorgt hätte, dass alles für alle immer geil ist.
Ja, am Anfang war es gut und dann haben die Menschen das halt irgendwie verkackt.
Ja,
und
aber
dann hat er sie einmal zwischen
was macht er mit seiner scheiß Allmacht?
Fluten
einmal. Und überleg doch mal. Wir reden immer über Kommunikation. Wie wichtig ist, dass Leute miteinander reden und ins Gespräch kommen und wie schwierig auch manche Dinge von verschiedenen Sprachen in die andere Sprache zu übersetzen sind. Hätte er mal die Leute nicht in allen fremden Zungen sprechen lassen, nur weil sie diesen hohen Turm da gebaut haben in Babel, dann wäre die Welt ein besserer Ort, aber hundertprozentig.
Wir haben doch schon in der Folge alles über eine Weltsprache oder so ähnlich festgestellt, dass es eigentlich besser für die Menschen ist, wenn es verschiedene Sprachen gibt. Also Gott hat uns schon einen Gefallen getan da.
Aber auch viel Zwietracht gesät.
Naja, ich finde, wenn du hier von, wie heißt das, Verantwortungs, wie heißt denn das? Also, wenn du Verursacherprinzip, darum geht's. Wenn du nach dem Verursacherprinzip gehst, musst du eigentlich Gott für alles Übel auf der Welt vor den Kadi zerren.
Ja.
Denn er hat uns das alles eingebrockt. Ja. Das ist sein Ding. Der kann eigentlich, also klar hast du auch dann untergeordnete Verantwortung, aber er ist der Chef, er ist der Kapitän. Und er hat uns gemacht, fehlerhaft wie wir sind.
Aber er hat auch ein bisschen delegiert an Papst und so. Es ist der Papst.
Ja, aber das ist seine Verantwortung. Seine Personalpolitik ist auch seine Verantwortung.
Delegiert, das stimmt, delegiert Gott an den Papst und dann darf der Papst sagen,
ist das Sprachrohr Gottes auf Erden.
Ja, also er delegiert.
Das ist schon so, ja.
Pressesprecher.
Wie heißt das? Generalvollmacht? Nee, nicht Generalvollmacht. Das wäre ein bisschen hart für Gott. So ist
Schalten Sie die Maschine ab!
Wie heißt denn das, wenn du zeichnungsberechtigt bist? Weiß nicht, da gibt's so eine...
Vormund.
Nee. Wenn du im Unternehmen zum Beispiel für die Geschäftsführung in der Lage bist, Prokura. Der hat dem Papst Prokura gegeben.
IA.
Im Auftrag... Papst. Und ich meine, das kannst du nur geben, wenn du dem Menschen völlig vertraust. Und einem Menschen, als Gott einem Menschen Prokura zu geben, ist schon ein ganz schön krass bolder Move. Denn wie kann ein Mensch jemals Göttlichkeit erlangen? Geht nicht, sagt ja auch die Bibel. Don't even try, you will fucking die. Das ist ja eine Todsünde.
Nee, aber als Sprachrohr muss er ja den Anspruch nehmen. Ist es nicht. Was ist eine Todsünde? Welches Thema?
Anmaßung, also Gott, Gottes Anmaßung oder wie heißt das?
Nee. Mm-mm. Das ist keine Todsünde.
Nee, das ist nur Völlerei und Wollust und das war ja geil. So waren mal die sieben Magnums. Das war die geilste Magnum-Edition, das Eis. Die haben einfach sieben Magnums rausgebracht, die sie nach den Todsünden benannt haben. Völlerei war dabei, Wollust, Gier, richtig, und es waren alles geile Eise.
Bei Fest und Flauschig, beim Weihnachtszirkus haben sie die große 5 gemacht mit der, wie ich finde, sehr gute Frage. Bei welchem Unternehmen sollte man mal Günter Wallraff reinschicken, weil man das Gefühl hat, das stimmt irgendwas nicht. Und da hatte ich, glaube ich, Jan Böhmermann gesagt, bei Magnum, weil er das Gefühl hat, entweder kam es ihm so vor, weil er viel kleiner war, oder die sind verdammt noch mal richtig klein geworden.
Das ist Shrinkflation.
Also. Was ist das?
Shrinkflation.
So heißt das, ja. Wegen der Inflation wird es kleiner.
Nein, andersrum. Es ist Inflation durch Shrinking. Die Sache wird nicht teurer, aber sie wird teurer dadurch, dass die Packungen kleiner werden.
Ja.
Magnum ist kein Magnum mehr. Das hieß Magnum, weil es das größte, riesige Eis war.
Ja.
Ich muss natürlich jetzt auch sagen, eigentlich ist es gut, weil dadurch das Verhältnis geile Kruste zu langweiliger Eisfüllung viel besser geworden ist. Vor allen Dingen bei dem Standard-Magnum oder bei Magnum-Mandel, wo du diesen riesen Klotz Vanille-Eis hast, da drum eine Schicht Schokolade. Es ist schon besser, wenn du mehr Schokolade pro Eis hast. Aber die haben ja auch die ganzen geilen Sondereditionen, die dann auch nochmal kleiner sind. Wenn du so ein Magnum-Double oder so irgendwas, die sind nochmal, die sind winzig. Die sind so wie früher Magnum-Mini. kannst du, der Wallraff hat da gar nicht viel zu tun. Er geht da einmal rein und sagt, jo, stimmt, raus hier.
Seitdem ich das gehört habe, denke ich häufig darüber nach, wo man Günter Wallraff mal reinschicken sollte.
Du brauchst vor allem gar nicht Wallraff, und kannst die Dinger einfach, also, was soll der denn da feststellen? Das werden einfach produziert, aber er kann doch nicht in die Vergangenheit reisen.
Doch, na klar. Hast du das schon mal gesehen, was er da so macht? Günter Wallraff
braucht eine Zeitmaschine. Ja, dann kannst du ihn noch für andere Sachen
benutzen. Der braucht nur sein richtiges und Kostüm.
Was sind deine Ideen für Unternehmen für Wallraff?
Da gibt's
Send Wallraff, please.
Na, es gibt so ein paar richtige, echte Läden, die ich halt so kenne, wo nie was los ist. Und trotzdem sind die seit 100 Jahren da.
Ah, aber das ist doch einfach
ein Zum Geld, Beispiel der Dönerladen hier Richtung Langhornmarkt. Das ist auch so ein Mein Döner, heißt der. Und sieht so aus wie so ein richtig klassischer, wie der Döner aus der Döner-Verpackungs... Ne? So sieht er aus.
Der war ja auch letztes Jahr in der Presse, ne? Ganz doll.
Der Laden?
Und da gab es einen Podcast.
Ach so, das
für den Typen, der
war nicht letztes Jahr.
Der dieses Papier
gesagt hat. Ja, das ist schon 2 Jahre her, würde ich sagen. Ja, also da gibt es ein paar Unternehmen.
Ach so, du meinst, also ist so dubios, womit verdienen die eigentlich ihr Geld?
Ja,
obwohl so Eisenbahngeschäfte oder so auch.
Eisenbahngeschäfte?
Ja, obwohl die so Modelleisenbahn haben. Und da ist nie ein Mensch drin.
In vielen Spielhallen ist auch nie ein Mensch drin.
Aber da kann ich mir schon vorstellen, wenn die ihr Geld verdienen.
Ich kann es mir auch vorstellen. Aber vielleicht schadet es dir da trotzdem mal reinzukommen. Ich würde
einfach Spiel halt verbieten als Staat.
Nein, kannst du nicht. Die Freiheit des Menschen endet nicht am Spielautomaten.
Ich finde, wir müssen langsam mal mit härteren Bandagen spielen. Und wir fangen bei den Spielhallen an. Spielhallen tragen nichts zur Gesellschaft bei.
Weißt du?
Nichts. Nee. Sag mir einen positiven Effekt von Spielhallen.
Es gibt Leute, die werden dadurch reich.
Auf Kosten anderer.
Ja, immer.
Schlecht.
Das ist Kapitalismus. Da kannst du dich jetzt nicht gegen.
Aber nicht freiwillig. Es ist nicht so, dass die dafür eine Leistung erbringen, die anderen gerne nehmen.
Im Grunde ist es wirklich Kapitalismus in der Nutshell.
Ja, Glücksspiel. Aber auf Kosten anderer.
Ja, gib mir dein Geld.
Man könnte es auch als Solidargemeinschaft bezeichnen.
Ich gebe dir den Eindruck eines guten Gefühls.
Ja.
Also
nicht mal. Ich gebe dir den Eindruck eines schlechten Gefühls.
Naja, viel schlecht, aber ab und zu gute vermeintliche Spitzen.
Ich finde, Glücksspiel müsste verboten werden.
Ja.
Komplett durch die Bank. Es ist wirklich nur schlecht. Es nagt an der Gesellschaft wie Drogen.
Es gibt aber einzelne Leute, die haben dann mal im Lotto gewonnen und haben dadurch ein viel geileres Leben plötzlich gehabt.
Ja, aber das irgendwie auf Kosten der anderen. Das geht nicht. Verteile das ganze Geld wieder an alle zurück und alle sind glücklicher im Schnitt.
Ja.
Viel.
Versuch das mal umzusetzen.
Ja. Und außerdem hört alle auf zu koksen und Drogen zu nehmen, weil ihr einfach damit so, also wenn ihr irgendwie euch klimapolitisch engagieren wollt oder wenn ihr irgendwie euch sozial engagieren wollt oder verhindern wollt, dass Leute abgeschlachtet werden in Kolumbien, dann hört auf, geil vegan zu sein, aber zu koksen. Das ist einfach der größte Bullshit und nur damit ihr irgendwie euer Leben besser auf die Kette bekommt, das sowieso überprivilegiert ist, müssen nicht irgendwelche Leute verbluten im Sand von Quito oder so.
Für die Leute, die vielleicht des Englischen nicht so mächtig sind, googelt mal bitte oddly specific. Aber wenn wir schon bei den Dingen sind, die wir verbieten möchten, wir verbieten nämlich das Koksen.
Also wir verbieten
das
Koksen ist verboten.
Die beleuchteten Brüder haben offiziell das Koksen verboten. Sorry Leute, wenn ihr noch irgendwie dabei wart.
Ich rede euch nur ins Gewissen.
Es ist jetzt vorbei. Ihr
könnt nichts Schlimmeres
machen. Lasst es einfach sein.
Ihr könnt 1000-mal fliegen und richtig viele Schafe und Kühe fressen, wenn ihr dafür mit dem Koksen aufhört.
Das wiederum möchte ich nicht unterscheiden. Aber eine Sache möchte ich auch unbedingt noch verbieten.
Wenn sie erwachsen geworden sind.
Wenn ihr berühmte Lämpchen. MusikerInnen seid, Bands, Künstler, Künstlerin, ganz egal, und ihr bringt Live-Alben raus, ist ja schön und gut, ne? Lasst verdammt nochmal die Ansagen weg. Was zur Hölle soll das, dass, wenn man dann einen einzelnen Live-Song hören möchte, man sich vorher oder hinterher 1,5 Minuten scheiß Ansagen anhören muss, die vielleicht beim ersten oder vielleicht auch noch zweiten Mal ganz unterhaltsam sind, aber danach nur noch nerven.
Ich möchte eine Ausnahme machen.
Stopp, ich mach das ja nicht an, um Ansagen zu hören. Und wenn...
Dann macht's wie die Ärzte.
Genau, und wenn, macht es bitte wie die Ärzte. Macht es auf eine Extra-CD oder, wie es die Ärzte auf den Nicht-Extra-CDs gemacht haben, ganz kurz... Dass es nicht mehr als 5 Sekunden überschreitet. Das ist in Ordnung.
Teil des Songs wird fast.
Teil des Songs, genau. Das kann sehr gut passieren, aber macht nicht irgendwelche Gags, vor allem keine Witze, weil kein Witz ist geil, wenn man ihn 15 Mal gehört hat.
Meistens sind sie noch nicht mal live. Eine Ausnahme möchte ich machen, dass eine der schönsten Momente meines Lebens, ich habe hier darüber gesprochen, das mich sehr berührende Konzert von Pale in Köln.
Hast du.
Da ist das Live-Album inklusive der Ansagen und das muss so bitte so sein, weil das diese ganz berührende Show um den toten ehemaligen Gitarristen war, wo das dazugehört, wo das ist für mich, das, ne, das nimmt dieses Konzert und das ist auch nur für die Leute, glaube ich, die da waren, überhaupt erschienen und packt das in so eine Zeitkapsel und ich kann jetzt diesen Moment, der mich so berührt hat, kann ich abrufen jederzeit, inklusive der Ansagen und das ist viel wert. Aber wenn du halt einfach nur einen blöden Joke reißt.
Bitte google mal Oddly Specific. Auch das, einverstanden, ist eine Ausnahme. Verdammt nochmal.
Nee, du wolltest neulich irgendwo keine Ausnahmen machen, glaube ich, oder?
Ich wollte keine Ausnahmen machen, glaube ich, bei Gag-Wiederholung.
Ja, genau. Und da, ja.
Nee, bei bestimmten Gags wie ja. Mit der Waschmaschine.
Nee, das ging um die Anzahl, wo ich zu
hoch. Aber da haben wir uns am Ende darauf geeinigt, dass.
Total. Haben wir.
Manche Leute einen Persilschein haben. Okay, Freunde und Freundinnen da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 26 reingekommen. Es ist für euch ja schon...
Alter Hut.
Ich mache das einfach eine Woche nach der nächsten Folge. Das ist quasi wie eine Handy-Notizen-Folge.
Als nächstes... Ja, genau.
Aber wir nennen es nicht Handy-Notizen-Folge.
Nein, nennen wir nicht. Wir nennen es alles über...
Die schiefe Ebene.
Nee, wir haben so gute Sachen hier drin gehabt, die wir benutzen können. Irgendwas mit der Bibel da und.
Alles über die Bibel.
Alles über die Arche Noah. Finde ich eigentlich ganz geil.
Ja.
Aber alles über Süßwasserfische auf der Arche Noah. Als nächstes wartet euch Folge 200.
Ja.
Und uns auch.
Uns auch. Und da werden wir über Politik sprechen. Wie man die Politik verbessern kann.
Da brainstormen wir jetzt gleich nochmal ganz kurz, bevor du nach Hause fährst, was wir damit machen.
Ja, machen wir. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Von uns aus gesehen ist in 35 Minuten Silvester.
Ja. Berührt dich das in irgendeiner Art und Weise?
Ich möchte eigentlich gerne nochmal auf mein Jahr zurückblicken, denn das war, wie ich schon gesagt habe, das beste Jahr der letzten 5 Jahre.
Und du hast das noch nicht gemacht?
Nicht umfassend ausschöpfen. Ich habe zwar ein so geiles Jahr.
Okay,
und aber... Ich möchte das nochmal mindestens für mich in einer stillen Minute würdigen am morgigen Tag. Ich setze mich irgendwo mit einem Bier in der Ecke und denke nochmal über das Jahr nach.
Finde ich ganz niedlich, dass du so ein Typ bist.
Mache ich. Ich bin auch hier schon mal auf der Straße alleine an Silvester ein bisschen auf und ab gelaufen, habe nochmal sinniert.
Bin beneidig ein bisschen. Alles ist für mich ein Fluss. In die traurigen Sümpfe. Alles über die unendliche
Geschichte. Also ist auf jeden Fall alles über die unendliche Geschichte. Alles über Atrax.
Da war's. Okay, liebe FreundInnen.
Und die Arche Noah.
Und die Arche Noah gehabt euch wohl.